Als Hörer dieses Podcasts beschäftigt ihr euch wahrscheinlich lieber mit Golf als mit Finanzen. Heute möchte ich euch das Private Banking von BNP Paribas vorstellen. Ihr könnt aus drei individuellen Servicemodellen wählen, je nachdem, was am besten zu euch passt. Selber managen, co-managen oder managen lassen. Beim Private Banking von BNP Paribas habt ihr die Wahl. Ab einer Anlagesumme von 250.000 Euro ist das Private Banking Team euer Partner. Unsere Analystinnen und Analysten beobachten weltweit die Kapitalmärkte und identifizieren Chancen und Risiken. Rund um die Uhr habt ihr dabei eure Performance im Blick. Über Internet oder App ist der direkte Zugriff auf unsere gesamten Einschätzungen, Marktausblicke, Investmenttrends und vieles mehr gewährleistet. Infos unter neue-generation-privatbank.de. neue-generation-privatbank.de. Ja, Generalprobe irgendwie dann doch leicht misslungen.
Grün und saftig, der Golf & Style Podcast.
Es ist Montagmorgen, 8 Uhr. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem Lieblingsgolf-Podcast Grün und Saftig. Ja, heute möchte ich darauf hinweisen, das ist ganz besonders wichtig, weil wir sind natürlich in Kooperation mit unserer Zeitschrift Golf & Style Mag und dieses Golf & Style Magazin, das bei euch im Golfclub ausliegt. Das ist eigentlich auch eine gute Hilfe, also nicht nur eigentlich, das ist eine gute Hilfe, falls ihr zu den European Open wollt, euch das Ganze mal ansehen wollt. Da gibt es ganz, ganz viele extra Infos, die auch nützlich sind, wenn man über den Platz gehen sollte, um sich das Turniergeschehen mal live anzusehen. Und das können wir wirklich nur empfehlen, weil Profi-Golf mal live zu sehen, das ist schon echt der absolute Mega-Hammer. Stimmung, Leistung, das ist einfach großartig, muss man mal miterlebt haben. Aber dazu werden wir gleich mehr erzählen. Jetzt begrüße ich erstmal selbstverständlich an meiner Seite Julius Allzeit.
Hallo aus Stuttgart. Ich mache mich auch gleich auf den Weg. In 3 Stunden geht mein Flieger nach Hamburg, also damit ich natürlich pünktlich zu den European Open in Hamburg bin.
Dann sehen wir uns nicht nur virtuell wie auf dieser Podcast-Plattform, sondern auch wieder mal mit Handshake auf Green Eagle, auf dem großen grünen Monster Winsenluhe in der Nähe von Hamburg. Mein Name ist Hinak Baumgarten und wir sind in Vorbereitung auf unser Morning Briefing, was wir mit unserem Podcast Grün und Saftig ab sofort, also ab dem Turnier, ab Donnerstagmorgen für euch anbieten werden, um euch mit allen Informationen zu versorgen, die ihr für die European Open benötigt. Aber bis dahin, ich hatte es ja gerade angedeutet, ja, Generalprobe mehr oder weniger versaut. Ich weiß gar nicht, ich meine mal im Theater gehört zu haben, wenn die Generalprobe daneben geht, dann wird das Ergebnis, also die Premiere oder das eigentliche Ereignis, wird dann großartig. Ja, ja, Generalprobe, das war Belgien, könnte man mal so sagen. Und da haben unsere deutschen Spieler auf der DP World Tour, ich sag mal, teilweise ganz gut performt, teilweise. Max Rottluff ist bester Deutscher geworden, ne? Also gute, ja, Runden gespielt. Ja. Ich meine, insgesamt ist er geteilter 24. geworden. Aber viel mehr war da auch nicht. Im Cut war Marcel Schneider, Max Kiefer war im Cut. Nikolai von Dellingshausen, freut uns, dass Nikolai auch mal wieder ein Erfolgserlebnis zu verbuchen hatte. Also, aber sonst war nichts. Oder wie hast du das erlebt, Julius?
Ja, du sagst es. Es sind eher die Spieler, die zuletzt nicht so die Chance hatten mitzuspielen, weil sie überhaupt gar nicht reingekommen sind vielleicht ins Turnier, wie Nikolai von Dellingshausen. Max war auch noch nicht so richtig stark diese Saison. Aber gerade deshalb freut es mich, dass sie jetzt schon mal da vorne so ein bisschen gezeigt haben, okay, die können auch mitspielen. Aber was natürlich ein bisschen besorgniserregend ist, sind die Spieler, von denen man eigentlich erwartet hatte, dass sie cutten, ne? Ich meine, vielleicht ein Yannick Paul, Hurley Long, die alle sehr, sehr deutlich am Cut gescheitert sind. Bei Marcel Siem, okay, klar, erstes Turnier nach 3 Monaten nach der Verletzungspause, dass der jetzt nicht dahin kommt und das Turnier gewinnt, war irgendwie klar. Hat auch eigentlich genug Birdies, sage ich mal, gemacht, aber hatte, glaube ich, 4 oder 5 Doppelbogies da drin. Es wird natürlich schwer dann zu cutten. Aber ja, du sagst es, Generalprobe versaut, vielleicht wird es dann ja diese Woche besser. Die Jungs kennen den Platz ja alle mittlerweile extrem gut, weil das ist die 7. Austragung in Green Eagle. Also Ich denke, das wird was.
Ja, also dürfen nicht vergessen, Nick Bachem hat auch noch den Cut gemacht. Also kann mir auch vorstellen, dass er eine gute Rolle spielen wird in Green Eagle. Freddy Schott hat übrigens eine 9 gespielt am zweiten Tag an einem Loch. Yep. Das ist auch, weißt du, denn Wasser, nächster Abschlag dann gleich links irgendwie. So, dann wird das mal schnell, dann geht es nach oben. Das ist
vor allem Marcel, ohne die 9. Ohne die 9 an dem Par 4, weißt du, spielt er da ein Birdie, nur an dem einen Loch macht er den Cut. Also er ist quasi, das eine ganze Loch hat ihm, sag ich mal, den Cut versaut. Ne?
Also ja, und danach hat er wirklich nochmal Gas gegeben, ne?
Also er hat echt ein paar Birdies gespielt. Birdies in den nächsten 6 Löchern gespielt, ja.
Und bei Marcel habe ich gesehen, auch Interviews am Platz, der war locker, der war lässig, der hat das einfach genutzt, Belgien, um wieder reinzukommen, um mal so die ganzen Leute wieder zu treffen auch. Weißt du, seine Buddies, seine Familie, hat er gesagt, das ist so Teil seiner Familie, diese Tour, klar, dieses Tourgeschehen. Also es hat ihm schon viel Spaß gemacht, einfach mal wieder aufzutehen. Und mit dieser Lässigkeit kann ich mir vorstellen, kann er dann doch einiges bewirken in Hamburg. Also das wird schön. Aber ja, es gibt noch ein paar andere Sachen
mit der Erfahrung. Ne? Ich meine, mit der Erfahrung auch von Marcel. Also ich meine, der Typ hat mehr Turniere gespielt als Tiger Woods in seiner Karriere. Marcel kennt den Platz wie seine Westentasche. Das haben wir auch auf unserer Website gerne. Also in unserem Heft könnt ihr es natürlich nachlesen, aber auch auf unserer Website golfandstyle.de. Ich habe ja mit Marcel gesprochen und ihn so ein bisschen nach der Taktik für den Platz gefragt. Also wie geht man das Green Monster denn eigentlich an? Was ist taktisch clever? Wirklich draufhauen? Wo musst du vorsichtig sein, dass du dir da keine Triple Bogies oder so einsackst? Wo kannst du auch, wo hast du Chancen? Wo kannst du Birdie spielen? Und das ist ganz interessant, was Marcel da erzählt hat, wie man den Platz eigentlich nicht auseinandernehmen kann, aber wie man überleben kann, sag ich mal, auf dem grünen Monster.
Ja, man muss sich das im Endeffekt so vorstellen, wie auch wir so einen Monatsteller angehen. Da macht man sich ja dann auch einen Schlachtplan, ne, wo du deinen Heimatclub richtig zerlegen kannst, wo du Birdie spielen kannst, wo du attackieren kannst, wenn die Fahne wo auf dem Grün steht. Also da sieht man mal wieder, wie Profigolf sich doch vom Amateurgolf unterscheidet. Wir sagen so hauptsächlich irgendwie mal aufs Grün, wenn es geht, oder irgendwie aufs Fairway. Und was Marcel da sagt, wo er hinspielt, das ist schon spannend und das ist eben das, was ich meine. Nehmt euch dieses Heft mit, guckt euch das an, was da erzählt wird, was gesagt wird, was geschrieben wird, weil anhand dessen kann man sich auch gut auf dem Platz platzieren und kann die Schläge der Profis nochmal ein bisschen besser einschätzen. Zum zurückliegenden Wochenende sind mir noch ein paar andere Sachen aufgefallen. Also Matti Schmidt hat das auch geschickt gemacht bei der Charles Schwab Cup Challenge auf der PGA Tour. Hat er sich nach 2 Runden rausgenommen, um genügend Luft zu haben, nach Deutschland zu fliegen. Hat er extra nicht gecuttet. Ne? Also das
ist auch clever, auch wegen der Reisestrapazen und so, hätte ich auch so gemacht.
Genau. Und dann muss ich nochmal sagen, da ziehe ich meinen Hut, das ist auch für mich ein Top der Woche. Bernhard Langer hat tatsächlich bei der KitchenAid Senior Championship, Major-Turnier der Champions, der Senioren, hat er Cut geschafft, gerade so eben, und dann in der dritten Runde eine 65 gespielt. Ich finde, das hat einfach mal wieder bewiesen, dass er es kann, dass er tief schießen kann, auch nach seiner Verletzung. Also Bernhard hat zwar am Ende nicht gewonnen, aber trotzdem hat er es gut gemacht. Muss ich wirklich sagen, großartig, das gibt ihm Selbstbewusstsein und wird ihn wieder ganz nach oben spielen bei der Champions Tour. Und interessant ist, dass da jetzt bei der Champions Tour auch dieses Thema Liv eine Rolle spielt, ne? Weil ein Liv-Spieler hat gewonnen. Liv-Spieler hat dieses Match gewonnen.
Richard Bland, Teamkollege von Martin Keimer.
Also ich meine,
die Cliques sind on fire, kann man sagen. Ne? Singapur Dritter geworden, insgesamt das Team. Und jetzt gewinnt einer von ihnen die Seniors PGA. Also ich meine, dass der das noch drauf hat, ist ja klar. Der ist regelmäßig einer der Besten aus dem Team gewesen, auch in den vergangenen Liv-Saisons schon. Also nicht schlecht.
Und bei den Damen gibt es auch etwas ganz wichtig, sind auch echt viele Deutsche dabei, nämlich 6 Deutsche sind dabei. Jetzt gerade, also ich habe diese Werbung, muss ich ehrlich sagen, die Werbung ist echt immer cool, wenn man das bei Sky England sieht, wie die auf die US Open der Ladies hinweisen. Da ist Emotion pur, das ist wirklich tolle Frauen, die da an den Start gehen. Wie gesagt, auch 6 deutsche Frauen. Ich freue mich ganz besonders, bin gespannt auf Sophia Popov, weil sie gerade sehr, sehr gute Tendenzen hat, wie sie abschneiden wird. Und ich glaube, so gerade Major-Turniere, da blinkt so ein kleiner Stern bei Sophia Popov. Da kann ich mir vorstellen, geht es nach vorne.
Und Alex Försterling, ne? Ich meine, muss mit so viel Selbstvertrauen anreisen. Die gewinnt jetzt auch noch in Deutschland ihr 4. Turnier in 10 Monaten. das wird eigentlich nur noch Zeit, dass sie jetzt bei einem Major zeigt, was sie drauf hat. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie sich da irgendwie in die Top 20 oder so spielt. Und ja, gut, Caro Masson ist noch dabei, die ja wieder zurück ist, auch schon gute Ergebnisse eingefahren hat. Chiara Horda ist dabei als Amateurin. Izzy Gapsa ist noch dabei. Und natürlich Esther Henseleit.
Leider ist, muss man fast schon sagen, Nelly Korda auch dabei. Das bedeutet, es kann kein anderer gewinnen. Nelly, 6 Siege aus 7 Spielen. Also das ist schon, und eingeteilter Siebter, das ist schon, an Nelly führt momentan kein Weg vorbei. Ne?
So, ja, der weibliche Scotty. Also ich hätte gedacht, dass der auch schon wieder gewinnt, dieses Turnier. Das war ja krass. Nach der ersten Runde dachtest du, der schießt dich komplett raus bei Charles Schwab. Und am Ende wird er wieder Zweiter. Das ist komplett irre.
Ja. Also, ja, wobei, ich habe bei Scotty jetzt auch gesehen, hat oft mal einen leicht links weggehauen. Nicht nur mit dem Driver, auch mit dem Eisen zum Grün. Also er hat sich selber in schwierige Situationen geschossen. Also Scotty, ja, ich weiß gar nicht. Kleine Linkstendenz, nicht? Also der sogenannte Linksträger. Mal sehen. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, weil leider Scotty ist nicht dabei. Aber wer ist alles dabei? Wir können euch mal sagen, ein bisschen den Mund wässrig machen. Damit sind wir jetzt komplett bei der European Open. Ab Donnerstag wird gespielt. Ab Mittwoch wird natürlich schon trainiert oder Dienstag wird schon trainiert. Aber ab Donnerstag geht es los. Jetzt Donnerstag bis Sonntag European Open auf der Anlage in der Nähe von Winsen-Lue, Green Eagle. Dem grünen Monster, the Green Monster, ist tatsächlich der längste Platz auf der Tour, der DP World Tour, ein echter Hammerplatz und macht viel Spaß. Wettervorhersage ist ganz ordentlich, also wir werden ein großes Festival haben und wir sind vor Ort. Wir sind vor Ort, ja, wir sind fassbar, vor Ort. Greifbar, sprechbar, weil wir unseren Podcast produzieren als Morning Briefing. Das ist vielleicht ganz interessant für euch, jeden Morgen wird dann eine frische Ausgabe erscheinen mit den Highlights des Tages zuvor und mit dem, was an diesem Tag euch erwartet, was wichtig ist an diesem Tag. Wer ist in lauer Position? Wie sind die Fahnen gesteckt? Was macht das Team drumherum? Was gibt es für interessante Seitengeschichten rund um dieses Turniergeschehen? Also, wenn ihr auf die Anlage kommt, euch das anschaut, dann seid ihr gut präpariert mit unserem Podcast. Oder wenn ihr es nicht schaffen solltet, dann seid ihr sozusagen gefühlt live dabei, weil wir natürlich auch Spielerinterviews und Interviews mit Offiziellen und so weiter haben.
Genau. Ja, also ich freue mich auch mega auf die. Es ist für mich wirklich immer ein Highlight des Jahres, dieses Turnier. Natürlich, weil wir so dicht dran sind, weil wir daherkommen, aber auch was die Spieler angeht. Ne? Ich meine, es war im letzten Jahr so, dass keine ganz großen Topstars dabei waren. Auch in diesem Jahr kommen nicht so viele internationale Topstars. Also du hast mit Rasmus Højgaard natürlich einen Shootingstar, mit Danny Willett, einen ehemaligen Master-Champion, der kommt. Aber es wird natürlich wieder getragen durch diese unfassbar vielen Deutschen, die wir mittlerweile auf der Tour haben, sowohl auf der DP World Tour als auch auf der Challenge Tour, wo jetzt auch ein paar Deutsche letzte Woche gut gespielt haben, viele gecuttet haben, auch Max Schmidt zum Beispiel, der noch hofft, ins Turnier reinzurutschen, Anton Albers als Lokalmatador, Tiger Christensen, der Hamburger, kommt aus den USA zurückgeflogen, der deutsche Tiger. Also ich freue mich richtig und ein Highlight ist für mich dann auch am Samstag dieses Beat the Pro. Also das finde ich immer noch richtig cool, dass man wirklich Amateure die Chance bekommen, während des Turniers, also während der Live-Runde, sich dann mit den Spielern zu messen. Der Flight, der ankommt, kommt schnell ein Amateur dazu, schlägt mit ab an der 14, diesem schwierigen, kurzen Par 3. Und ja, das sollte man, glaube ich, auf keinen Fall verpassen am Samstag. Da freue ich mich auch richtig drauf. Es wird schon richtig cool, weil insgesamt wird es halt einfach so ein Golffest. Ne? Selbst wenn du mal sagst, du bist den ganzen Tag da und hast dann mal 2 Stunden keine Lust oder Zeit, Golf zu gucken, sondern gehst mal kurz ins Village, holst dir einen Drink, feierst, setzt dich aufs Riesenrad. Also das ganze Drumherum-Erlebnis ist halt auch wirklich cool.
Ja, es gibt also auch genügend Stände zum Essen, zum Trinken, in Reiseprospekten heißt es oft zum Verweilen. Also wo man sich einfach mal, wenn die Sonne scheint, kannst du dich an so einen Hügel setzen. Manchmal ist es ganz gut, wenn man so ein kleines Sitzkissen mit dabei hat. Ist gar nicht schlecht, dann sitzt man nicht nur auf dem Rasen, wobei der ja trocken bleiben soll. Und dann kannst du halt gucken, diese Atmosphäre atmen, kannst du was essen, was trinken, 2, 3, 4 Bierchen oder was weiß ich nicht, Piccolöchen, es ist ja alles vorhanden oder auch eine Cola logischerweise oder nur ein Wasser. Und dann kannst du sehen, wie die Spieler spielen und bei dem Beat the Pro nimmst du dir eine schöne Ballangel mit, gehst du hinterher an den Teich und holst den vom Amateur raus. Den Ball. Da werden wir Schläge sehen, da bin ich mir sicher. Oh.
An dem Teich, das ist ja auch so ein Doppelteich. Das ist ja der gleiche Teich, der auch am Grün von der 16 noch ins Spiel kommt. Also da liegen richtig viele Bälle drin, glaube ich auch.
Ja. Und stell dir mal vor, als Amateur, weißt du, das als Amateur sich zu qualifizieren, das ging ja über viele Indoor-Anlagen, aber trotzdem, da stehst du denn da am Abschlag. Da sind Zuschauer drumherum. Und dann hast du da einen Professional, der neben dir auftritt, beziehungsweise an dem Samstag werden es ja zwei Professionals sein. Und du denkst natürlich, hey, jetzt zeige ich euch mal hier, ne, wo der Frosch die Locken hat oder wie das heißt.
Ja.
Und dann siehst du, wie die Profis schlagen. Das ist doch eine andere Qualität als dein Schlag. Und dann, ja, also ich glaube, da werden wir einige interessante Schläge erleben dürfen. Also das finde ich eine tolle Geschichte.
Ja. Ja, vor allem, wenn du die Fans ums Grün drum hast, denkst du auch so, oh, ich will auf keinen Fall den Toppen und lang sein und in die Fans hauen. Also, es ist, da willst du auf keinen Fall kurz sein. Also, das ist schon ein tricky Shot, aber ich freue mich drauf, ja.
Hier nehmen wir einfach mal das rein, was Anna Dietrichs uns mal erzählt hat, vom Mentalen her. Das Gehirn kennt kein Nicht. Also, bitte macht euch, falls ihr bei Beat the Pro dabei seid, macht euch nicht die Gedanken, bitte nicht toppen, bitte keinen Hacker, bitte nicht ins Wasser, weil genau das wird dann passieren. Sagt euch nur.
Einfach vornehmen, ich mache ein Hole-in-One.
Bitte an die Fahne. Zack.
Genau.
Ja. So, das, also wirklich, es ist viel geboten. Es gibt noch ein paar Tickets unter europeanopen.golf. Könnt ihr euch Tickets noch sichern. Und denkt dran, nehmt unser Magazin mit auf den Platz. Da ist vieles beschrieben, was euch nützlich oder was euch helfen wird während der European Open. Und interessanterweise ist es ja so, dass bei den European Open, wir haben uns das nochmal genau angesehen, eigentlich sind übrigens 14 Deutsche dabei, das wollte ich noch unbedingt loswerden. 14 Deutsche, das ist schon echt viel. Wenn Max Schmidt noch reinkommt, dann 15. Bei den European Open hat noch nie ein richtiger Long-Hitter gewonnen. Das heißt also, der Matchplan, der Spielplan, der ist entscheidend und vor allen Dingen ist etwas entscheidend natürlich so die mentale Stärke. Und da hast du dich, Julius, mit Holger Fischer unterhalten. Du erklärst auch, was Holger Fischer genau macht und mit welchen Spielern.
Grün und saftig, der Golf & Style Podcast.
Zu Gast ist bei mir jetzt ein Coach, vielleicht auch der Coach, zumindest der Coach von Marcel Siem, Freddy Schott und auch Nick Bachem, aber eben auch der Coach von Ex-Fußball-Nationalspielern wie René Adler. Und wenn man die Namen verbindet, wird relativ schnell klar, es handelt sich nicht um einen Golftrainer, einen Golfcoach, sondern um einen Karrierecoach, um einen Life-Coach, auch wenn Marcel Siem ihn immer ab und zu gern mal als Mentaltrainer bezeichnet, ist da viel mehr als das, denn das Mentale ist nur eine Stellschraube, an der unser Gast gerne dreht. Aber am besten erzählt er das einfach mal selbst. Herzlich willkommen, Holger Fischer.
Herzlich willkommen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Holger, wir haben ausgemacht, wir duzen uns. Ja. Erzähl doch am besten vielleicht mal von vorne weg, wie kommt man dazu oder wie wird man Life-Coach, wie wird man Karrierecoach? Gerade auch für Profisportler. Also du machst nicht nur Profisportler, aber unter anderem coachst du halt auch Profisportler. Wie kommt es dazu?
Schon immer Interesse. Ich war 17 Jahre lang Trainer im Hochleistungsbereich Tennis, große Clubs als Cheftrainer geführt und sagen wir, Mädels und Jungs selber großgezogen, statt irgendwo zu kaufen. Und meine damalige Frau hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich auf dem Tennisplatz sterben will. Und dann habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Was ich denn machen will, ja. Menschen von A nach B zu begleiten und was mich immer so irgendwie fasziniert hat, wie Menschen irgendwo Talente hängen bleiben und warum sie hängen bleiben. Und so ging das dann los, dass ich dann mit Ende 30 den Job gewechselt habe, von Trainer auf Coach und letztendlich habe ich das Glück hatte, dass mich einer in den Fußball-Circle reingelassen hat.
Da trifft man dann auf spannende Menschen und arbeitet mit denen auch mental, aber dir ist wichtig auch immer wieder zu betonen, dass du eben nicht Mentaltrainer bist, was sehr, sehr viele Menschen mittlerweile sind, sondern du bist mehr, weil du drehst an ganz vielen Schrauben. Was genau unterscheidet dich von einem klassischen Mentaltrainer und an welchen Schrauben drehst du bei den Sportlern?
Also der Mentaltrainer kümmert sich letztendlich um den mentalen Aspekt des Sportlers. Und das geht dann über Visualisierungen und ein paar andere Dinge rum. Das ist mir zu oberflächlich, weil man kann da jemand kurzfristig helfen, aber die Erfahrung hat gezeigt, Das ist nur eins von 12 potenziellen Karrierekillern, sogenannten Karrierekillern, wo einfach eine Karriere irgendwie zum Stocken kommt. Das ist ein. Das zweite ist, Mentaltrainer, Sportpsychologen haben in der Sportwelt leider eher so ein Negativ-Image. Das ist in Deutschland leider so. Und der dritte Aspekt ist, Mentaltraining allein ist was mich dann auf Dauer auch langweilt. Von daher ist mir wichtig, dass ich die Persönlichkeit als Ganzes erfasse und nicht nur in eine Richtung.
Ja, und dann arbeitest du, wie angesprochen, mit verschiedensten Sportlern zusammen. Du
Ja.
hast mit oder du arbeitest mit Profifußballspielern zusammen, auch mit Handballern, aber halt eben auch mit den genannten Golfspielern. Jeder Sportler wird sicherlich irgendwie ein eigenes Projekt sein, sage ich mal. Aber inwiefern unterscheidet sich die Arbeit von mit Golfspielern im Vergleich zu anderen Profisportlern wie Fußballspielern oder Handballspielern oder anderen Mannschaftssportlern?
Das Spannende ist für mich, als ich das erste Mal dann mit Golf so in Kontakt hatte, ist, dass die Golffelder ganz anders ticken. Und dass die oft mit verschiedenen anderen Gesetzmäßigkeiten im Profisport teilweise relativ gemein hat, wenig gemein hat, sondern es ist irgendwo eine eigene Welt. Das war am Anfang erstmal so ein bisschen schwierig für mich, mich da reinzudenken, reinzufühlen, weil viele Dinge für mich eigentlich gar keinen Sinn gegeben haben oder auch teilweise heute immer noch keinen Sinn gibt. Das ist schwierig und der Unterschied dann, ich habe dann Dressurreiterinnen, die aktuelle Olympiasiegerinnen, die ticken halt alle ganz anders wie Golfspieler. Und die werden natürlich auch in ihren Sportarten auch ganz anders erzogen wie Golfspieler und Golfspielerinnen. Also vielleicht als kleiner Einschub, wenn die Golfspieler, sagen wir natürlich auch die weiblichen. Und
Klar, ja, klar. Wir reden, du musst bei uns nicht gendern, aber wir
ja,
wissen immer,
geht.
es sind beide Geschlechter gemeint. Ja, auf jeden
Ich
Fall,
habe im
klar.
Podcast, bin ich mal da gefragt worden, ob ich denn keine Frauen mag und so, weil ich dann immer von Sportler rede.
Ja, nee, so weit sind wir hier noch nicht. Bei uns ist
Okay,
alles ganz
gut.
entspannt.
Dann haben wir das zumindest mal abgeklärt.
Ja, aber du sagst, die Golfwelt tickt ganz anders. Im Golfbereich hat aber mittlerweile gefühlt jeder Spieler und jede Spielerin auch, oder sehr viele zumindest, ein Mentaltrainer oder Coaches wie dich. Warum ist das so und warum ist das auch so wichtig, dass mittlerweile so viele zusammenarbeiten? Gerade auch mit dem Aspekt, den du meintest, die Golfwelt tickt einfach anders als andere Sportarten.
Also vom Grundsatz her auch nochmal. Es wird dann immer von mental schwach gesprochen. Also jeder Profisportler, der Geld damit verdient, ist nicht mental schwach. Meistens wird er kein Geld verdienen. Sondern es sind halt manche Themen, die ihn vielleicht mit der eigenen Persönlichkeit oder mit irgendwelchen anderen Themen, die ihn so beeinträchtigen, dass er bestimmte Leistungen einfach nicht mehr erbringen kann. Deshalb dieses Thema mental schwach und Profisport ist für mich was, was ich komplett beiße. Also zumindest bei den Profisportlern, die Geld damit verdienen.
Und das ist beim Golf, da ist man als Golfer nun mal drauf angewiesen. Das ist ja
Ja.
eben anders als in anderen Sportarten. Du hast keine Fixsummen, die du verdienst, vielleicht durch Sponsoren, aber da musst du auch wirklich gut sein, sondern du hast eine ganz andere Art von Druck ja auch, ne? Als Fußballspieler, die stehen sehr im medialen Fokus, haben da einen extremen Druck, natürlich auch einen Leistungsdruck, aber der ist bei Golfern ja nochmal anders, weil sie halt eben auch wirtschaftlich enorm von der Leistung abhängig sind oder auch darauf angewiesen sind. Inwiefern arbeitet man da so mit den Sportlern zusammen? Also nimmst du das auch wahr, dass das eine andere Art von Druck ist?
Auf alle Fälle. Meine Fußballer verdienen teilweise sehr viel Geld, aber da ist sehr, sehr viel Schmerzensgeld dabei. Ich habe da schon mehr als genug schon miterlebt in dem Thema Fußball, aber auch Dinge, die jetzt nicht so schön sind. Das soll jetzt nicht heißen, dass man die bedauern muss. Also deshalb kriegen sie auch viel Schmerzensgeld. Da ist es im Golf natürlich was ganz anderes, weil natürlich die immer von Woche zu Woche woanders sind und ja ganz andere Abläufe haben. Ne? Und letztendlich so immer in ihrer eigenen Bubble bleiben. Und das hat einerseits nur Vorteile, man kann so auch Routinen sich anarbeiten, hat aber einen Nachteil, was mache ich die ganze Zeit? Das ist immer dasselbe irgendwo. Ne? Und ich war auch schon ein paar Mal dabei. Also erstmal, wird viel geredet, aber meistens negativ. Zweitens mal schlägt man sich halt oft auch die Zeit tot. Und drittens mal hat es natürlich dann auch einen Impact auf die Leistung. Ne?
Wenn wir nochmal auf die Golfspieler zurückkommen, ist auch gerade jetzt durch die Full Swing Serie bei Netflix, wurden zwei ganze Folgen eigentlich dem Thema gewidmet, als Beispiele Wyndham Clark, Joel Damon, die extrem damit zu kämpfen hatten, dass es sportlich nicht lief. Wenn man es ganz hart formuliert, ist es ja auch im Golf nun mal so, jede Woche gewinnt einer und es verlieren 149 andere oder zumindest gewinnen die nicht. In der Bundesliga gewinnen meistens 9 Vereine und 9 verlieren, also sehr ausgeglichen. Wie vermittelt man Spielern die Positivität? Also, dass sie nicht daran hängen bleiben und alles negativ sehen, wenn, ich meine, im Golf gibt es jeder Hobbygolfer kennt das. Es gibt die Highs, aber auch sehr große Lows auf der Runde. Es gibt sehr viel Negatives, was man mit nach Hause nehmen kann. Wie ist die Arbeit mit Profigolfern? Wir haben schon mal für das Thema einer Golf and Style telefoniert und da hattest du auch erwähnt, dass mit Golfern falsch umgegangen wird oder dass Golfer falsch herangezogen werden, sag ich mal, im Umgang mit sich selbst auch. Erklär mal, was da so ein bisschen hintersteckt.
Also falsch ist vielleicht, ich würde es eher korrigieren, in nicht wesensgerecht. Es gibt so, dass die herausragenden Sportler ganz anders ticken. Wir in Deutschland haben aber natürlich irgendwo so das Bedürfnis, alle gleich zu behandeln. Das heißt, die müssen alle auch dasselbe machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal Lionel Messi, ich glaube, den kennt jeder, den kann man ja auch erwähnen, ne? Lionel Messi ist ja eine spezielle Persönlichkeit. Das heißt, der läuft 5 Kilometer weniger und der geht oft spazieren. Der muss aber spazieren gehen, weil wenn der explodiert ist, der das System so hoch fährt, dass das kann der auf dauerhaft gar nicht machen. Ja. Sowas wäre zum Beispiel in Deutschland in nahezu keiner Sportart denkbar, im Jugendbereich bis ins Erwachsenenalter so ausgebildet zu werden. Das heißt, der durfte sich so entwickeln, so wie er tatsächlich auch ist. Und man hat darauf Rücksicht genommen.
Deiner Meinung nach wird man in Deutschland immer zu sehr in Schubladen gesteckt, beziehungsweise zu sehr vereinheitlicht und es gibt zu wenig freie Entfaltungsmöglichkeiten für Sportler.
Es wird zu wenig auf die Persönlichkeit geachtet. Das ist im Profisport so, das ist leider auch im Business oder im gehobenen Business auf Führungsebene ist dasselbe. Und da kann man natürlich sagen, ja, wo wollen wir wissen, wie, was, wo. Ne? Die meisten arbeiten ja von Jungen im Sportpsychologen, die oder mit Mentaltrainern, aber auch die haben oft das Wissen, die Erfahrung nicht, wie gehe ich zum Beispiel mit so extremeren Typen um.
In diesem Kontext von Persönlichkeit sprichst du auch sehr gerne von HSP, also von Personen mit hoher Sensibilität, High Sensitive Person auf Englisch, auf Deutsch Hochsensibilität, Hypersensibilität. Was genau hat es damit auf sich? Also viele stellen sich vielleicht bei sensibel vor, man ist eher ängstlich eingestellt oder so, aber da geht es eher darum, glaube ich, um die Eindrücke und Wahrnehmungen, die man so auf so einer Golfrunde auch hat, während man spielt, oder?
Weißt du, du sagst es, du hast es gut mit den Ängsten angesprochen. Ne? Mhm. Es ist ja weit verbreitet wahrscheinlich der Gedanke, dass Weltklasseathleten keine Ängste haben. Also ich habe jetzt in den letzten über 20 Jahren mit extrem vielen Weltklasseathleten zu tun gehabt und habe auch viele dahin begleiten dürfen. Da gibt es keinen, der keine Angst hat. Ja. Nur das wird nicht nach außen erzählt.
Klar, es wird dann auch oft als Schwäche irgendwie
genau. getan. So, und die HSP, man sagt in Deutschland, sind so 20% sind HSPler und von denen sind gleichzeitig alle hochbegabt. Hochbegabt heißt es nicht, dass es Einzelkandidaten sind, sondern die Wissenschaft streitet sich so, sind es 16 bis 21 Intelligenzen, gibt es 16 bis 21 Hochbegabungen und die Höchstbegabten, die mehrere vereinen. Und die Definition von Hochbegabung ist, die haben pro Sekunde mehr Gedanken, mehr Bilder und andere Gefühle und denken normalerweise in Lösungen. Das wird uns ja recht früh schon aberzogen, in Lösungen zu denken, weil wir müssen ja das machen, was andere uns sagen. Das ist das eine. Und das zweite, diese Menschen, die haben ganz andere Reaktionsmuster. Das heißt, die sind extremst belastbar, kurzzeitig, brauchen aber auch mehr Recovery. Die brauchen eher geringere Trainingsumfänge und brauchen mehr breiter gefächerte Ausbildungen. Also weil die reagieren nur über Challenges, über Herausforderungen, über Reize. Und wenn du aber immer dasselbe machst, dann stumpfst du halt irgendwann ab. Klar sind HSPler deutlich verletzbarere Menschen wie jetzt Nicht-HSPler, aber das hindert einen nicht, schlechter Golf zu spielen oder eben schlechter Fußball oder sonst irgendwas zu spielen. Wir denken nur, dass es uns immer negativ ist. Es ist halt negativ besetzt bei uns in Deutschland.
Ja, ich meine, im Golfbereich ist es ja gar nicht mal so schlecht, wenn du mehrere Möglichkeiten siehst. Wenn man sich das vorstellt, man steht mit dem Schläger am Ball, man sieht nicht nur den Einschlag geradeaus Richtung Fahne, sondern man sieht gleich ganz viele Möglichkeiten, wie man einen Schlag spielen kann, ist das ja erstmal positiv, aber es kann natürlich auch sehr viel sein für den Kopf, sage ich mal.
Definitiv, weil du hast eine 30 Entscheidung, was machst du jetzt?
Ja.
Also zum Beispiel rein rational, ne? Und da ist wieder das Thema dieses HSP, die haben eine ausgeprägte Gefühlswelt. Das heißt, denen wird aber leider aberzogen, dass Technik und Logik Gefühle schlägt. Und jeder, der glaubt, der Golf spielt, weiß, dass das Wichtigste im Golf, was es überhaupt gibt, ist das Gefühl.
Wir haben in letzter Zeit sehr viele gute Golfspieler in Deutschland produziert. Wenn man so 5, 6 Jahre zurückguckt, da gab es eigentlich nur Marcel und dann gab es Martin Keimer und dann gab es noch Max Kiefer. Aber mittlerweile spielen irgendwie 12 Jungs auf der europäischen Tour. kann ja so viel eigentlich gar nicht falsch laufen. Aber was würdest du dir trotzdem vielleicht wünschen im Umgang mit jungen Spielern, im Coaching-Bereich auch, gerade in den jungen Jahren, wo es vielleicht auch darauf ankommt, seine Persönlichkeit zu entwickeln?
Also zwei Anmerkungen dazu ist, ja, es sind deutlich mehr Spieler jetzt dabei, aber nein, wir haben nach wie vor keine Weltklasse-Leute. Aber das ist jetzt nicht nur ein Golfphänomen, sondern das ist letztendlich, wir haben im Tennis keine Weltklasse mehr, wir haben im Fußball sind wir nicht mehr Weltklasse, vielleicht ist es wieder auf dem Weg. Und das Einzige, wo wir Weltklasse momentan verkörpern, ist Basketball, wo die meisten in Amerika drüben spielen und auch einen ausländischen Trainer haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir schlechte Trainer haben, Gottes Willen. Problem aber ist oft, und das war ja beim Fußball auch oft das Problem, du kommst halt immer aus dem eigenen Stall. Das heißt, du warst dann meistens mal selber Profi, hast es nicht geschafft, weil die es geschafft haben, die werden kein Trainer in der Regel. Ne? Das heißt, man kann den. Genau, und wir kommen, da kommt man natürlich dann auch aus dem eigenen Sumpf, so wie man früher trainiert hat, wird halt übertragen auf das, was man in die Zukunft auch macht. Problem ist, dass halt die neuronalen Strukturen der jungen Menschen sich geändert haben. Und vor allen Dingen die extremeren Typen, mit denen einfach schlecht umgegangen werden kann. Weil man halt keine Ahnung, leider noch keine Ahnung mit dem Thema HSP, Hochbegabung im Profisport einfach hat. Und da haben wir natürlich absoluten Nachholbedarf, weil es individuelle Ausbildung in vielen Sportarten ist in anderen Ländern natürlich deutlich besser. Und gerade in Individualsportarten haben viele, auch deutlich kleinere Länder, deutlich mehr Weltklasseathleten wie wir. Und da kann nur irgendwas nicht stimmen.
Ja, das ist ja immer wieder das, was man sich fragt. Ein Land wie Deutschland mit über 80 Millionen Einwohnern, mit den wirtschaftlichen, finanziellen Ressourcen eigentlich, wie kann das sein, dass wir immer weniger Hochklasse-Sportler im Endeffekt produzieren?
Ne? Wir sind mit Sicherheit in ganz Europa, also so in verschiedenen Sportarten, berühmt-berüchtigt als die besten Theoretiker. Und wo halt viel, viel wissenschaftliche Arbeit geleistet wird, wovon andere auch profitieren. Aber was wir halt leider nicht können, wir können viel zu wenig mit Menschen umgehen. Und vor allen Dingen mit richtig talentierten Menschen umzugehen. Und im Golf ist ja immer oft so dieses Denken, viel hilft viel, noch mehr hilft noch mehr. Und das machen halt leider Gottes auch viel zu viel. Ne? Und wenn ich dann sehe, wie manche auch HSPler trainieren, muss ich sagen, hey, die trainieren einfach wieder ihre Natur. Weil normalerweise ein HSPler, wenn ich fünfmal die Kugel auf 10 Zentimeter auf den Punkt spiele, warum soll ich es nochmal 10-mal tun? Der wird dann gesagt, aber du musst es machen, bla bla, dann macht das und dann verliert A die Lust und B die Präzision. Und C, er frisst halt viel in sich rein oder kompensativ, jetzt mit Wyndham Clark bei der Netflix-Serie, die Tränen halt völlig durch.
Ja klar, der, genau, da kommt, der hatte Alkoholprobleme, hat er erzählt, ne, da kam noch ein Schicksal dazu mit der Mutter, das er nicht verarbeitet hat und dann kommen die Aggressionen. Ich meine, Ich muss zugeben, ich bin auf dem Platz auch nicht immer der Ruhigste, wenn es nicht läuft, aber ich habe auch das Gefühl, bei mir muss das manchmal so raus. Ich meine, Marcel ist ja zum Beispiel auch ein Spieler, der eher Emotionen zeigt auf dem Platz, als sie in sich reinzufressen. Und jeder Spieler ist da ja sicherlich auch ein bisschen unterschiedlich. Wie erkennt man denn eigentlich so im Umgang mit Profisportlern, was wer jetzt genau braucht? Schaust du dir die Leute an und unterhältst dich und findest relativ schnell raus, wie die ticken, oder? Wie läuft das?
Also das eine von mir selber, ich bin selber HSP, also ich lebe quasi von dem Gefühl, wo steht der andere, wer ist er, was muss ich tun, was braucht er, um von A nach B zu kommen. Bei so Leuten wie Marcel ist es einfach so, bei HSPler, man darf denen nicht die Emotionalität wegnehmen, aber man kann sie kanalisieren, sodass letztendlich aus einer Kompensation, wo du dich halt ärgerst, keine Übersprungshaltung wird. Die Übersprungshandlung ist das, was auf einem spontan kommt und wo man dann völlig überrascht ist, dass einer jetzt einen Schläger zertrümmert. Also diese Übersprungshandlungen passieren selten, dass einer sagt, okay, ich halte inne, ärgere mich, nee, jetzt hau ich den Schläger kaputt. Sondern das immer, das kennst du wahrscheinlich von dir selber auch, spontane Themen.
Ja, ja klar. Ja,
und du kannst natürlich diesen jungen Menschen, die so emotional sind, so, wird er dann auch, gerade in Deutschland, muss dann ruhig bleiben, Fresse halten, immer Ball flach halten und so. Damit machst du die eher klein und die verlieren dann irgendwann auch die Lust an dem ganzen Sport. Richtig wäre, den Wege aufzuzeigen, wie sie mit ihrer Emotionalität außerhalb des Platzes auch anders umgehen. Weil wir Deutschen, wir sind nicht unbedingt die Emotionsbiester oder die Menschen, die offen zu ihrer Sensibilität und Feinfühligkeit stehen. Das ist bei uns ja leider immer noch ein großes Thema und mit sehr viel belächeln und mit Schwäche verbunden.
Ja. Was würdest du, wenn ein Amateursportler, also ein Hobbygolfer, wie ich es bin, wie wir es im Podcast hier sind, wenn wir mal durch eine sportliche Krise im Golf gehen, gibt es da einen pauschalen Tipp, den du jemandem geben kannst, wie er vielleicht mit sich selbst einfach mal umgehen sollte? Also, dass er sowohl im mentalen Sinne, aber vielleicht auch einfach, was die Persönlichkeit mal angeht, sich irgendwie zu hinterfragen? Oder sollte man das lieber von einem professionellen Coach wie dir einmal durchchecken lassen?
Julius, darf ich dich was fragen?
Ja, natürlich.
Julius, wenn du Golf spielst und einen Fehler machst, darfst du Fehler machen?
Natürlich darf ich Fehler machen, auch wenn ich es mir nicht eingestehe. Aber
genau, sagt der Kopf oder sagt das dein Gefühl?
Das sagt mein Kopf. Mein Gefühl genau, sagt was anderes. Ja.
Genau. Und da ist es eben wichtig, dass du dir selber zuhörst, also hinhörst und dass du trainierst, dass du Fehler machen darfst.
Und das muss ich nicht meinem Kopf verklickern, sondern meinem Gefühl verklickern.
Über den Kopf geht es ins Gefühl und der zweite Teil ist ganz einfach, da steckt ja immer eine Angst dahinter. Ja. Das heißt, wenn du dich ärgerst und letztendlich Fehler machst, ist ja die Botschaft, die du an dich selber oder von anderen gelernt hast, du bist nicht gut genug. Und all diese Emotionen führen, wenn man es mal tiefer ist, immer zu zwei, drei Ängsten, die alle haben, zurück.
Und das sind dann meistens was für Art von Ängste?
Also Versagensängste, Angst, nicht gut genug zu sein, Angst vor Ablehnung. Ja. Jetzt spielst du in der Mannschaft und hast den entscheidenden Putt zum Nichtabstieg und schiebst ihn vorbei.
Ja gut, das ist bei mir dann noch ein bisschen lächerlicher, weil ich spiele nicht mal in der Mannschaft.
Okay, ist ja nur ein Beispiel. Aber ja, wir können es uns vorstellen.
Du schreibst auch Bücher nebenbei, also du trittst immer wieder in Podcasts auf, auch in Fernsehsendungen, aber hast auch Bücher geschrieben. Ja. Für wen sind die Bücher gedacht? Sind die für jeden, der ein bisschen was über sich selbst und über seine Persönlichkeit lernen möchte oder sind die eher für bestimmte Personen gedacht oder sollte da jeder mal reinlesen?
Also das ist ein Prinzip, das schadet nicht. Das eine ist letztendlich, wie gehe ich mit mir selber um mich besser kennenzulernen und wie gehe ich einfach mit den Themen um, die mich beeinträchtigen und die mich nicht glücklich oder erfolgreich leben lassen. Das ist das zweite, ist das Karrierekiller, das neuere Buch. Da geht es einfach darum, um das Thema Karriere. Karriere ist ja in Deutschland eher negativ besetzt mit Entbehrungen und Schmerzen und Erniedrigungen und Demütigungen. Für mich ist Karriere einfach nur der Weg von A nach B. Ich habe mir selbst ein Ziel und da möchte ich dann hinkommen. Und das Schöne an dem Buch ist, es enttabuisiert viele Themen, wie zum Beispiel auch Ängste, Verletzbarkeiten. Und es kommen natürlich auch viele aktuelle und ehemalige Weltklasse-Sportler zu Wort, die sich über das Thema Karriere auslassen, was es für sie einfach auch bedeutet. Mhm. Und es ist auch die Brücke vom Profisport ins Business. Es sind auch ein paar Unternehmer dabei, einfach um bestimmte Themen auch mehr zu enttabuisieren. Weil für die Zukunft müssen wir Deutschen das einfach auch lernen, weil alles wird schneller, nur wenn wir die Hälfte der Zeit verbraten, um unsere Ängste und Sensibilität wegzudrücken, dann können wir uns beide vorstellen, was ist, wenn man mal anders damit umgeht. Welche Ressourcen dann auf einmal frei werden.
Ich danke dir sehr für dein Kommen und für deine Expertise hier im Grün und Saftig Podcast, damit alle mal ein bisschen mehr in sich reinhorchen, auch vielleicht mal ein bisschen ehrlicher zu sich selbst sind und lernen, mit sich selbst umzugehen besser.
Ja, und einfach akzeptieren, so wie man ist. Ja, damit geht's los.
Ich danke dir.
Julius, sehr gerne. Jederzeit wieder. Ciao, ciao.
Grün und Saftig, der Golf & Style Podcast.
Und wir sehen uns mit diesen Informationen, die wir euch gegeben haben heute. Seid ihr gut versorgt, um vielleicht nochmal die European Open von einem ganz anderen Blickwinkel aus zu betrachten. Kurz nochmal die Eckdaten. 30. Mai, also am Donnerstag, geht es los. Es wird gespielt bis zum 2. Juni, logischerweise bis zum Sonntag. In der Nähe von Hamburg befinden wir uns. Südlich von Hamburg, Nähe Winsen-Lue, Green Eagle ist die Anlage, ist gespielt. Es wird gespielt auf dem grünen Monster, auf dem Nordkurs des Platzes. Und ihr erkennt das ganz einfach am Riesenrad. So kann man es im Endeffekt ja sagen. Ihr erkennt das an der guten Stimmung, an den vielen, vielen Leuten, die da hinkommen. Ich meine, das sind immer zigtausende, das macht echt mega Spaß. Und wir sind vor Ort, Julius. Wir haben alles dabei und geben Gas mit dem Morning Briefing.
Und zwar so richtig.
Und damit sagen wir Tschüss. Wir hören uns in der nächsten Folge Grün und Saftig live von der Anlage von den European Open ab Donnerstagmorgen. Und ja, ciao. Bis bald. Gut, ciao.
Darauf hast du das ganze Jahr gewartet.
Weihnachten? Silvester?
Nein, auf die Samsung Black Weeks. Hol dir zum Beispiel ein Aktionsgerät der Galaxy S24-Serie. Oder schau, welche unglaublichen Deals und Bundles es für weitere Galaxy-Smartphones, Tablets, Watches oder Hausgeräte und TVs gibt.
Wow, klingt nach den besten Deals des Jahres.
Das sind sie auch.
Die Samsung Black Weeks Deals. Nur im Samsung Online-Shop und in der Samsung Shop-App.